So, dann eröffne ich die 55. Sitzung des IFRS-Fachausschusses. Wir haben ein relativ volles Programm mit relativ vielen Themen, die eng getaktet sind. Das erste Thema ist der Draft Endorsement Advice zum Thema Insurance Contracts, Wechselwirkung mit der Erstanwendung von IFRS 9. Und ich gebe Frau Schmerse das Wort.
Danke, genau. Es geht darum, dass wir uns einmal den Draft Endorsement Advice von EFRAG zu dem Thema angucken, zu den Anpassungen, die ESB zu IFRS 4 rausgegeben hat. Wir haben am 17. November mit der Arbeitsgruppe dazu auch telefoniert und das Dokument mal durchgesprochen. Das Protokoll liegt Ihnen vor. Und ja, ich würde vorschlagen, dass wir einfach kurz durch die drei Blöcke des Draft Endorsement Advice durchgehen und schauen, wo Sie da eventuell noch Anmerkungen haben, dass wir eine Stellungnahme formulieren können oder ein kleines Schreiben an EFRAG verfassen können. Im Appendix 1 geht es eigentlich nur grob darum, dass nochmal der Hintergrund der vorgeschlagenen Änderungen oder der vorgenommenen Änderungen aufgeführt wird, wie die Bedenken jeweils adressiert wurden und welche Optionen eingeführt wurden, also der Overlay Approach und der Deferral Approach. Da geht es jetzt eigentlich nicht um eine Wertung von EFRAG, sondern lediglich einfach nochmal darum, was vorgeschlagen wurde, die ganzen Hintergrunddinge etc. Gibt es da von Ihrer Seite schon mal irgendwelche Punkte noch, die Ihnen aufgefallen sind oder wo irgendwas ist? Sollte soweit passen. Dann,
wir haben vielleicht nur das zur Erläuterung. Wir haben noch einen Punkt festgestellt bei der Befassung, dass in dem Draft Endorsement Advice fehlt, dass auch für den Overlay Approach ein Enddatum vorgesehen ist. Also expressis verbis wird das nur für den Deferral Approach angesprochen. Es gesagt wird, den kannst du 3 Jahre in Anspruch nehmen, egal wann dann IFRS 17 kommt. Aber auch für den Overlay Approach gibt es natürlich ein Enddatum, nämlich spätestens dann, wenn IFRS 17 in Kraft tritt, ist auch dort Feierabend. Ich kann also nicht einfach weitermachen. Wir haben nur vorgeschlagen, dass man das der Vollständigkeit halber noch mit aufführen sollte.
Dann würde ich sagen, kommen wir zum Appendix 2. Da befasst sich EFRAG mit der fachlichen Beurteilung, also mit den Endorsement-Kriterien, wobei sowohl für Relevance, Reliability und Understandability das relativ schmerzlos durchgeht, wo EFRAG überall zu der Schlussfolgerung kommt, dass die Kriterien erfüllt sind. Lediglich bei Comparability und Prudence gibt es so ein paar Abschwächungen oder ein paar Diskussionspunkte, die bei EFRAG aufgeworfen wurden. Bei dem Thema Vergleichbarkeit ging es halt insbesondere darum, dass natürlich, wenn man Optionen hat, das Ganze die Vergleichbarkeit hemmen würde oder kann. Und mit der Einführung dieser beiden Optionen hat man neben der Vollanwendung von IFRS 9 natürlich 3 verschiedene Optionen, die nebeneinander existieren würden, was natürlich negativ sich auf die Vergleichbarkeit auswirken wird oder könnte. EFRAG kommt jedoch auch dazu zu sagen, dass auch wenn keine Optionen angeboten würden, die Vergleichbarkeit nicht gegeben wäre und auch ohnehin mit dem derzeitigen Stand der Bilanzierung, die man hat, auch keine Vergleichbarkeit da ist. Und sagt halt letztlich, da viele Bedenken damit adressiert werden durch diese Option, dass man diese geminderte Vergleichbarkeit halt hinnehmen könnte. Der zweite Punkt war, wie gesagt, das Thema Prudence, wo es noch ein paar offene Punkte gab, wo man sagt, dadurch, dass ja das nach IFRS 9 bessere Expected Credit Loss Modell, was ja vorsichtiger ist, nicht anwendet, sondern nach IFRS 39 weiter bilanziert, hat man da halt nicht die ganz vorsichtige Bilanzierung, wie eigentlich gewünscht wäre. Für Versicherer spielt es aber eigentlich gar nicht so die wahnsinnig große Rolle, weil man halt sagt, durch die ganzen regulatorischen Vorgaben hat man ohnehin Investment-Grade Assets und hat jetzt da vielleicht nicht die gleiche Problematik, wie man das auf der Bankenseite hätte. Somit wäre auch dieses Argument ein bisschen abgeschwächt und sagt, dass man letztlich auch da eine ausreichend vorsichtige Bilanzierung hätte. Das waren die zwei quasi ein bisschen weniger offenen Punkte. Grundsätzlich kommt aber EFRAG halt zu dem Schluss, dass alle Kriterien erfüllt sind oder hinreichend erfüllt sind und deswegen auch dem True and Fair View Prinzip nichts entgegensteht und somit die fachlichen Kriterien quasi erfüllt sind. Gibt es da?
Ja. Nee, das Argument mit der Prudenz, das finde ich auch relativ schwach, muss ich sagen, weil meine Versicherer haben da vor allem Wertpapierportfolios, die werden auch nach IFRS 9 oder nach IAS 39 zum Fair Value ausgewiesen auf der Aktivseite. Also wo ist das Problem? Im Erstverwendungszeitpunkt habe ich eine Verschiebung zwischen OCI und Gewinnrücklagen wegen der Erfolgswirksamkeit von der Risikovorsorge, die jetzt neu dazukommt. Aber Equity insgesamt ist auch identisch. Also ich finde das nicht so relevant eigentlich als Argument. Und die Frage der Volatilität, die kann, glaube ich, noch keiner vernünftig einschätzen.
Also ich muss dich nochmal fragen, wenn du sagst, das Argument findest du nicht so relevant, welches Argument findest du nicht relevant? Also das argumentierst du gegen oder für EFRAG?
Dagegen, dass das Argument gebracht wird, dass die spätere Einführung von dem ECL-Modell weniger Ruden sei.
Overall für das. Naja, also eines muss man, glaube ich, schon feststellen. Also was man sieht, ist, dass zwar die Kapitalanlagen entweder in Equities, da spielt das Thema sowieso nicht die Rolle, oder aber in Wertpapieren, und dort dann in erstrangigen Wertpapieren passiert, da ist das Thema, ob ich nun Expected Loss oder Incurred Loss mache, wahrscheinlich ohnehin eher ein philosophisches Thema. Aber man darf natürlich eins nicht unterschätzen, durch das Niedrigzinsumfeld suchen natürlich schon Versicherungsunternehmen auch ihre Rendite in irgendeiner Form zu steigern. Und wenn ich dann auf Infrastrukturanlagen gucke, da sind wir dann schon eigentlich fast im Kreditbereich und weniger im Wertpapierbereich. Und dann ist natürlich schon die Frage, würde jetzt hier eine quote-unquote vorsichtigere Bilanzierung, indem ich eben eine Expected-Loss-Scheibe antizipiere, nicht eigentlich beneficial wirken? Und da hat EFRAG nur gesagt, ja, das sehen wir natürlich schon, denn das ist ja das gleiche Argument, was bei den Banken dann auch da ist, dass ich sage, wenn ich aus dem Kreditbestand einmal so eine Bugwelle praktisch
bei
vorziehe.
Bei Instrumenten sehe ich es ein, ja. Ja, das bringt einen Effekt, aber wie gesagt, bei OCI.
Wir glauben nicht, dass es ein maßgeblicher ist, deswegen sagen wir auch, abstrakt gesehen ist es natürlich weniger prudent, wenn ich in irgendeiner Form irgendwelche Verluste halt nicht antizipiere, sondern im Zweifelsfall erst anzeige, wenn der Verlust sich materialisiert hat. Wir glauben nur nicht, dass das hier für die Versicherer das Kernthema ist. Das ist die Argumentation gewesen. Gut.
Gibt es noch weitere Punkte zu den Endorsement-Kriterien? Dann kommen wir zum dritten, wahrscheinlich mit spannendsten Anhang, wo es um die Bewertung oder Beurteilung zu der Conduciveness to the European Public Good geht, wo EFRAG ja immer verschiedene Kriterien quasi vorgelegt bekommt, die zu prüfen sind. Und hier wurden drei vorgegeben. Einmal sollte eine Einschätzung dazu abgegeben werden, ob die Änderungen die Qualität der Finanzberichterstattung verbessern. Dann der zweite, ob ein ausgewogenes Kosten-Nutzen-Verhältnis besteht. Und am dritten Punkt sollte überprüft werden, ob halt der Anwendungsbereich insbesondere vom Deferral-Wettbewerbsfragen innerhalb der EU aufwirft oder ob es da zu Wettbewerbsverzerrungen kommen könnte. Hinsichtlich des ersten Punktes, die Qualität der Finanzberichterstattung, hat EFRAG festgestellt, dass die Optionen sehr wohl notwendig sind, weil auch ohne diese Optionen eben zu viele Accounting Mismatches und Verwerfungen etc. herrschen würden, und sagt halt insofern, dass es dann die Qualität der Finanzberichterstattung verbessern würde, wenn man halt diese Option hat, um halt die Bilanzierung sachgerechter abbilden zu können. Das ist ein relativ kurzer Absatz auch in dem Endorsement Advice. Gibt zu dem ersten Punkt Qualität der Finanzberichterstattung Anmerkungen Ihrerseits?
Es wäre auch seltsam, wenn man hier zum anderen Schluss kommt und vorher gesagt hat, Relevanz und so weiter führt insgesamt dazu, dass besser ist. Und wenn jetzt sagt, hier, das führt nicht zu einer Verbesserung, und die Kriterien, die ich vorher abgeprüft habe, komme ich im Gesamtergebnis dazu, ist in Ordnung, ja, mit Prudence und so weiter, mit den Einschränkungen, die wir gerade gehört haben. Von daher überrascht mich das jetzt hier nicht. Ich weiß gar nicht.
Der zweite Punkt ist dann Kosten-Nutzen-Verhältnis, wo EFRAG sowohl für den Deferral-Approach als auch für den Overlay-Approach jeweils auf Kosten auf Ersteller- als auch auf User-Seite die beiden Aspekte durchgeht und feststellt, dass egal welche Option man zieht, natürlich Kosten verursacht werden. Im Falle des Deferrals aber auf der einen Seite auch Kosten eingespart werden können, da man halt nicht eben nacheinander implementieren muss, sondern halt später EFRAG 9 einführen würde, wenn man EFRAG 17 schon kennen würde. Das ist der einzige Punkt, wo man auch Kosteneinsparungen hätte. Kommt am Ende zu dem Schluss, dass zwar Kosten natürlich anfallen, aber dass die Nutzen, die halt aus den beiden Ansätzen entstehen, halt deutlich größer sind, oder man annimmt, dass sie größer sind und deshalb das Verhältnis halt so positiv ausfallen würde. Gibt es dazu zu dem Punkt irgendwelche Anmerkungen?
Vielleicht nur eine Seitennote. Mir ist heute Morgen vom GDV eine Meinung übermittelt worden, wo der GDV, also der Verband der Versicherungsgesellschaften, der Versicherungswirtschaft, sich etwas daran stört, dass EFRAG den Overlay Approach gleichrangig sieht zum Deferral Approach und ihn deswegen auch halt befürwortet. Dazu vielleicht nur zur Erläuterung. EFRAG hat am Anfang tatsächlich die Meinung vertreten, dass es des Overlay Approaches nicht bedarf. Das sei ein billiger Trick des IASB gewesen, um in irgendeiner Form die Leute doch erstmal in die Anwendung von IFRS 9 zu drängen und anschließend irgendwo durch einen billigen Buchungstrick eigentlich ein paar Ergebnisse ins OCI zu verschieben. Was wir mittlerweile allerdings gehört haben, und es gab dazu Auftritte von Konglomeraten aus Belgien, die sagen, uns hilft der Overlay Approach. Wir sagen, dieser Ansatz macht für die absolut Sinn. Das sind total durchintegrierte Finanzdienstleister, also Mischungen aus Banken und Versicherungen, die sich auch nicht eindeutig funktional trennen lassen. Ich habe also nicht einen klaren Versicherungsarm und einen klaren Bankenarm, wo ich sage, jeder macht sein Ding, sondern die sind so stark integriert, dass ich es ja eigentlich nicht auseinanderflöhen kann. Sodass die für die von vornherein klar war, wir wollen IFRS 9 anwenden, wir müssen IFRS 9 anwenden, aber wir würden eigentlich ganz gerne uns mit auch mit einigen Versicherern vergleichen, die bisher auf die Anwendung von IFRS 9 verzichten können. Und an der Stelle hilft uns der Overlay-Approach, weil wir unsere G&V praktisch durch diese Bereinigungsbuchung dann im Nachhinein so darstellen, als wären wir eigentlich eine Versicherung. Und für die bietet der Overlay-Approach dann tatsächlich genau die Lösung. Dass das in Deutschland, sage ich mal, nicht als Lösung angesehen wird, kann ich nachvollziehen, weil man hier sagt, ich möchte eigentlich primär zum Deferral kommen. Und dass dort der Overlay eigentlich nur als billiger Buchungstrick gesehen wird, das kann ich nachvollziehen. Aber es ist sicherlich nicht so, dass man sagt, das ist in keinem Fall eine Lösung, sondern es gibt Sachverhalte, es gibt Konstellationen, wo man tatsächlich sagt, für die bietet es dann noch einen Anreiz, auch den Overlay zu ziehen. Ja. Und deswegen hat EFRAG gesagt, wir können an der Stelle jetzt nicht sagen, also Overlay ist total Pillepalle, also das braucht kein Mensch, sondern wir haben die klare Ansage bekommen, das hilft uns. Und wer wären wir dann zu sagen, also kommt, dann endorsen wir den Teil nicht. Das ist eigentlich kontraproduktiv. Wenn wir sagen, das hilft jemandem, warum soll man es denn nicht einfach abzeichnen? Das ist eigentlich ein No-Brainer.
Ja, absolut d'accord, wobei ich mir jetzt an dieser Stelle die Diskussion ersparen würde um die Quantifizierbarkeit des Nutzens von Rechnungslegungsinformationen. Das ist hier ein bisschen mehr auf eine technische Ebene gezogen und ist eigentlich so ganz vernünftig argumentiert.
Dann wäre noch der letzte Punkt offen, des Wettbewerbs oder die möglichen Wettbewerbsverzerrungen, wo es halt natürlich nur ums Deferral geht. Also EFRAG stellt fest, dass jetzt keine Punkte ersichtlich sind, dass beim Overlay irgendwelche Wettbewerbsbeeinträchtigungen resultieren könnten. Der Punkt kam ja auch schon mal im Endorsement Advice zu IFRS 9 vor, der ja positiv war, bis halt auf die Auswirkungen auf die Versicherungsindustrie aufgrund dieser unterschiedlichen Erstanwendungszeitpunkte. EFRAG hat in seinem Draft Endorsement Advice jetzt geschrieben, dass ja eine Art von Lösung für die gesamte Industrie verfügbar ist, je nachdem, welchen Ansatz man halt letztlich nehmen kann, aber irgendeine Lösung gibt es. Und auch sagt, dass die Begrenzung des Deferrals auf Reporting Entity Level halt richtig ist, weil man halt auf Konzernabschlussbasis das Ganze halt auf konsistenter Accounting Policies erstellt werden muss und insofern das halt alles so passt. EFRAG hat in diesem Zusammenhang Konzernabschlüsse aus 2015 von 50 europäischen Gruppen mit Versicherungsaktivität überprüft oder untersucht und hat basierend auf den angegebenen Verpflichtungen geschätzt, dass Unternehmen, die das Deferral für ihren Konzernabschluss nutzen können, ungefähr 75-80% der gesamten Versicherungsaktivität quasi von dieser Stichprobe umfassen und halt die restlichen eben nicht vom Deferral Approach Gebrauch machen könnten, wo halt darunter auch bankengeführte Gruppen sind. Und dann war halt die Frage, ob halt insbesondere diese bankengeführten Gruppen die Versicherungsaktivität ja trotzdem haben, im Vergleich zu den Predominant Insurern halt einen Wettbewerbsnachteil haben. EFRAG hat da quasi drei Punkte aufgeführt in dieser Diskussion. Einmal einen möglicherweise negativen Fehlanreiz in Equities zu investieren. Als zweiten Punkt, dass man möglicherweise weniger relevante Informationen über Performance ausgibt. Und drittens Kosteneinsparungen für Predominant Insurer. Der erste Punkt mit diesem Investment in Equities, da kommt EFRAG zu dem Schluss, dass es eigentlich kein Punkt ist, der nur Versicherungsunternehmen quasi betrifft, sondern ein übergeordnetes größeres Thema ist. Bei dem zweiten Punkt, weniger relevante Informationen über Performance, ging es halt insbesondere, wie gesagt, um diese kleine Untersuchung, die EFRAG da gemacht hat, stellt aber im gleichen Zug auch fest, dass zwar diese Bankengruppen eigentlich nicht vom Deferral Gebrauch machen können, allerdings dafür auch die meisten auch gar kein berichtspflichtiges Segment nach jeweils 8 ausweisen für diesen Teil. Insofern wieder fraglich ist, wie groß ist letztlich dieser Teil oder wie dominant. Und einige sogar weniger als 20% überhaupt Versicherungsaktivität hatten. Also es war ein bisschen schwierig, da wahrscheinlich den richtigen Punkt zu finden. Ja, und der letzte Punkt waren dann die Kosteneinsparungen, wo EFRAG feststellt, dass die eigentlich nur verschoben werden quasi, weil ja auch EFAS 9 die anderen machen müssen, und stellt auch fest, dass EFAS 9 gesamt für bankengeführte Gruppen sogar besser wäre, wenn es auch für den Versicherungsteil dann schon gemacht würde und auch da sogar ein Wettbewerbsvorteil ist, wenn man halt bankengeführte Gruppen mit reinen Banken vergleichen kann, also zieht dann andere Quersumme als vielleicht einige, die argumentiert hatten, wir würden uns lieber mit Versicherungen vergleichen wollen. Das war ja immer die Frage, wen man da als Referenzpunkt ansieht. Gibt es zu diesen Punkten Anmerkungen, Fragen?
Keine Anmerkungen, passt.
Vielleicht eine übergeordnete Anmerkung. Also der Brief ist deutlicher Ausfluss, irgendwo den Franzosen nicht hundertprozentig vor Schienbein zu treten. Denn der Widerstand an der Lösung, wie vom IASB vorgeschlagen, kommt vor allen Dingen aus Frankreich, wo es eine ganze Reihe von Konglomeraten gibt mit, sagen wir mal, einem substanziellen Versicherungsanteil. Substanziell, aber nicht predominant. Das heißt, ich habe Banken, in denen es ungefähr einen Arm gibt von 30% Versicherungsgeschäft, was also wirklich schon veritabel ist. Und die sind der Meinung, wir haben einen Wettbewerbsnachteil, wenn wir praktisch gezwungen werden, IFRS 9 anzuwenden, während alle anderen, die reinrassige Versicherer sind, aber teilweise deutlich kleiner sind als wir, die wir in einem Bankenkonzern stehen, nun von dieser Befreiung Gebrauch machen dürfen. Und deswegen ziehen die praktisch diese juristischen Karten. EFRAG ist von der Kommission aufgefordert worden, dazu Stellung zu nehmen. Wir haben versucht, das halbwegs neutral zu halten, so neutral, wie man das irgendwo machen kann, sind uns aber sehr wohl im Klaren, dass es letztlich eine politische Argumentation ist. Denn wenn man als Franzose eben IFRS 9 nicht anwenden will, dann wird man jedes beliebige Argument irgendwo aus dem Hut zaubern und versuchen, damit irgendwo durchzukommen. Deswegen ist das Ganze auch, sage ich mal, so deutlich und offen gehalten, dass man sagt, EFRAG hat versucht, einen Antritt beim IASB zu machen. Wir haben die meisten Forderungen durchbekommen beim IASB, einen Teil haben wir halt nicht durchbekommen, und das ist dann einfach so. Ja, und an der Weise zu stoppen und nicht zu sagen, weil wir jetzt diese zwei Punkte auch nicht geklärt haben, muss das ganze Endorsement hier gestoppt werden. Soweit würden wir nicht gehen. Was wird wahrscheinlich passieren? Die EU-Kommission hat deutlich gemacht, dass sie in Gesprächen ist, weiterhin mit der französischen Versicherungswirtschaft, eigentlich müsste man sagen mit der Bankenwirtschaft, dass man eben diese Bankkonglomerate gegebenenfalls doch auch noch befreien will. Wie kriegt man das hin? Eigentlich nur durch eine entsprechende Extralösung. Wir sind der Meinung, dass das rein technisch eigentlich nicht mehr durch einen Carve-out bedingt werden kann. Im Carve-out könnte ich im Zweifelsfall etwas machen am Scope-Paragraphen und könnte sagen, dort ist ja eine Einschränkung, ich könnte die Einschränkung einfach löschen, das wäre ein Carve-out. Nur wenn ich das machte und den Kreis weitete, dann komme ich natürlich unweigerlich an die Problematik der innerkonzernlichen Transfers, wo ich dann mit IAS 8 und IFRS 10 an konzerneinheitlichen Policies anecke. Das hat der IASB seinerzeit auch untersucht, hat das sogar relativ detailliert untersucht. Dahinter steht die Frage, was würde passieren, wenn man die Befreiungsregelung nicht auf Konzernebene anwendbar macht, sondern auf einer Ebene, die niedriger ist. Auf Segmentebene oder auf Reporting Entity Ebene. Wie bitte? Genau. Und dann ist die Frage, was macht man dann? Sagt man entweder, ich eliminiere alles, dann kann ich mir die ganze Übung natürlich von vornherein sparen, denn dann bringt es nichts. Oder lasse ich das Parallele nebeneinander von unterschiedlichen Konzernpolicies zu. Und das ist das, was die Franzosen wollen. Und da muss man sagen, wenn die EU das tatsächlich sanktionieren wollte, dann müsste man wahrscheinlich auch in IFRS 1, in IFRS 8 und in IFRS 10 eingreifen, denn dort ist ja praktisch das Gebot, dass ich konzerneinheitliche Policies haben will. Da reden wir aber dann aber nicht mehr über Carve-out, sondern da reden wir eigentlich über Carve-in, und das ist eigentlich nach EU-Recht nicht zulässig. Also bin ich mir durchaus nicht im Klaren, wie dieses Endorsement von dieser Änderung sich jetzt tatsächlich darstellen wird. Eigentlich könnte der Prozess relativ flott abgehen. Ja, man könnte sagen, das Dokument, was wir hier haben, das endorsen wir schon mal, und dann überlegen wir mal für die Franzosen, was wir extra da machen. Es ist aber nicht auszuschließen, dass man halt das Endorsement so lange aufhalten wird, bis man für die Franzosen eine Lösung hat. So, und das ist natürlich hochproblematisch, weil es alle anderen, die ganz normal hiermit durchspazieren würden, wie eben die großen systemrelevanten Versicherer, so lange in Limbo lässt. Ja. Das ist die politische Gefahr, die hier einfach besteht. Die EU-Kommission positioniert sich auch gegenüber EFRAG hier nicht deutlich, sondern sagt schlicht und einfach nur, that's no longer your business. Ja, we've asked you for technical advice and this is political. Thank you very much. Ja, und mehr kriegen wir dann nicht zu hören.
Ich habe nur eine Frage dazu. Würde das diesen französischen Unternehmen, die Sie ansprechen, tatsächlich noch helfen? Ich meine, wie sind die denn im Moment aufgestellt? Die können ja, also ich würde davon ausgehen, dass sie sich intern jetzt so aufgestellt haben, dass die im Fall der Fälle 2018 IFRS 9 anwenden können. Oder sind die jetzt in der Verweigerungshaltung und sagen, wir machen nichts, bis das geklärt ist, und haben dann im Zweifel ein halbes Jahr Zeit zu implementieren, oder?
Also ich muss an der Stelle sagen, ich muss Ihnen die Antwort wahrscheinlich schuldig bleiben, das wäre reine Spekulation. Es würde mich aber nicht wundern, wenn die Franzosen genau das täten. Einfach sagen, was der IASB in London macht, interessiert mich nicht. Für mich ist Europarecht anwendbar, und das ist erst dann spruchreif, wenn es im Amtsblatt steht. Und solange da nicht steht, ja, gilt der Status quo.
Das glaube ich aber jetzt nicht. Also ich glaube schon, dass die Bankenärme sich intensiv darauf vorbereiten und auch anwenden könnten. Also da bin ich überzeugt davon.
Also die Bankenarme ja, also eine BNP Paribas wird natürlich sich auf IFRS 9 vorbereiten. Die Frage ist nur, ob auch der Versicherungsteil des Bankkonzerns das tut oder nicht tut.
Wenn es nicht den Carve-in oder Carve-out oder was es auch immer sein soll, dann gibt, und sie machen es trotzdem, weil sie einfach gesagt haben, wir sind nicht dazu in der Lage, dann müsste ja konsequenterweise der Bestätigungsvermerk lauten, nicht in accordance with ISBS endorsed. Da bin ich mal gespannt. Ich hatte noch vielleicht zwei Punkte. Einen hast du angesprochen mit dem, und ich habe jetzt in der Stelle nicht nochmal nachlesen können. Dieses Thema fand ich nochmal gut, dass du gesagt hast, wenn wir auf die Entity runtergehen oder jetzt auch im Sinne von der Insurance-Teil macht weiter, was er will, und die Banken machen das andere, also der Bankenteil, dass er dann eigentlich zum Carve-in kommt. Ist das auch in dem Advice mit dabei? Weil das wäre vielleicht nochmal, ich weiß nicht, ob man es noch mit reinbekommen kann, ja auch nochmal interessant, um die Kommission oder wen auch immer frühzeitig darauf hinzuweisen, dass sie hier, wenn sie da den Weg gehen wollen, politisch da ein ganz großes Brett bohren. Ich weiß nicht, ob man da dann schon mal frühzeitig darauf hinweisen kann. Ich meine, da können die Franzosen nichts gegen haben. Wenn man
also wir haben vor ungefähr 12 Monaten darauf hingewiesen, und die Kommission hat von ihrer Seite aus dann darauf hingewiesen, EFRAG, shut up. Ja. Also wir durften dazu nichts sagen. Das ist, wir haben also bei dem Thema ganz klar einen Maulkorb bekommen.
Mhm. Ich meine, dieses Thema mit den Franzosen ist ja Teil des etwas umfassenderen politischen Spiels auch. Und die Lösung, die Sie angedeutet haben, jetzt für ein Spezialthema jetzt in die allgemeinen Grundsätze einzugreifen, über 8 und 10, das öffnet natürlich eine Büchse der Pandora, weil man dann auf ganz andere Ideen kommen kann. Also wenn immer das zur Diskussion kommen sollte, sollte man wirklich ganz vehement aufpassen, dass genau das nicht passiert.
Ich finde, in der Art und Weise, wie es jetzt gedraftet ist, dass da ist Silence wirklich der beste Advice, um gerade nicht in diese Situation hineinzukommen. Und ja, das wird dann eine politische Lösung geben, die wahrscheinlich außerhalb EFRAG und anderen Gremien zu fällen sein wird. Aber das Wichtige dabei ist, dass man über diese Art und Weise des Endorsement Advice für alle anderen zu einer, in Anführungszeichen, richtigen Lösung kommt und sich nicht hemmen lässt von einzelnen kleinen oder von einzelnen Interessenlagen, die nachvollziehbar im nationalen Kontext sind, aber dann eben nicht komplett international Spreading haben. Also, glaube ich, ist Silence wirklich der richtige Advice hier.
Ja, kann man sagen, es ist nur ein Übergangsproblem, aber das ist eigentlich schon ein bisschen dickeres Brett.
Es ist dann nur die Frage, was macht man dagegen? Also EFRAG kann sich natürlich nicht dagegen positionieren, denn EFRAG ist in einer relativ schwachen Position. Wir sind Berater der Kommission und wenn der zu Beratende die Entgegennahme der Beratung verweigert, dann kann man zwar sagen, das ist sehr schade, aber Mittel hat man halt nicht an der Hand. Ich sehe eigentlich ein viel, viel größeres Problem in der Ausstrahlungswirkung, nicht zuletzt gegenüber dem IASB. Denn der IASB hatte ursprünglich überhaupt nicht vorgesehen, sich in irgendeiner Art und Weise zu rühren, ist dann nur auf massiven Druck von EFRAG überhaupt tätig geworden, ist in der endgültigen Lösung, die man jetzt vorgelegt hat, sogar noch deutlich über das hinausgegangen, was man ursprünglich bereit war zu geben. Und jetzt dankt Europa, dass dem IASB vor die Nase die Tür haut, ja, und dann sagt also, das reicht nicht, das ist nicht gut, ja, wir wollen was anderes. Ich glaube, wenn man auf diese Art und Weise versucht, Einfluss zu gewinnen, dann wird das genau im Gegenteil enden. Das schwächt auf Dauer den europäischen Einfluss. Oder es zeigt der Welt, oh wisst ihr, so müsst ihr das machen, wenn ihr beim IASB was erreichen wird. Ja, man gibt praktisch auch den Asiaten demnächst einmal den Hinweis, ja, wie man vielleicht sich ein bisschen robuster aufstellen muss, um irgendetwas zu bewirken. Aber in der Tat lässt es eigentlich nichts Gutes erwarten für das eigentliche Endorsement dann des Versicherungsstandards, wenn er in IFRS 17 dann kommt. Denn da werden dann mit Sicherheit genauso irgendwelche Argumente vorgeschoben, warum nun gerade diese oder jene Regelung oder der Standard insgesamt und im Besonderen nicht gerade in die Landschaft passt, nicht opportun ist, schädlich ist für die Volkswirtschaft, weiß der Kuckuck was. Und das wird eine ziemlich schmutzige Angelegenheit werden. Am Ende des Tages steht in der Tat die übergeordnete Frage auf dem Spiel, wollen wir eigentlich globale Standards, wollen wir europäische Standards oder wollen wir nationale Standards? Ja? Und diese Frage, die kann man natürlich in alle möglichen Richtungen hin beantworten und die Franzosen haben sicherlich ihre ganz eigene Sicht dann auf die Dinge. Ich weiß nicht, ob wir an der Stelle oder was wir an der Stelle tun können, um gerade auch deutsche Unternehmen zu sensibilisieren und zu sagen, Leute, passt mal auf, in anderen Teilen der Welt wird anders gespielt als hier. Ja, ihr mögt das ja vielleicht so sehen, dass wenn ein Straßenschild mit 50 steht, dass man 50 fährt. Ja, anderswo in der Welt ist das völlig üblich, dass man mal mindestens 70 fährt, ja, und das als Handlungsempfehlung vielleicht sieht. Was wir feststellen, ist, dass die Franzosen im ganzen Prozess, den dieses Amendment genommen hat, Einfluss ausgeübt hat, zunächst auf den IASB, dann auf EFRAG und nachdem man bei beiden gescheitert ist, außerhalb des Spielfeldes in der Spielerkabine weitermacht, ja, und sagt so, jetzt nehmen wir uns mal den Schiedsrichter vor und den Linienrichter, ja, und dann ändern wir was am Regelwerk, ja. Das heißt, man ist im Augenblick tatsächlich dabei, die Kommission zu bearbeiten und das Europaparlament zu bearbeiten, also alle die Spieler, die ebenfalls an diesem Endorsement-Prozess noch beteiligt sind. Ich stelle im Augenblick nicht fest, dass deutsche Unternehmen bereit sind, sich in gleicher Weise praktisch für ein Thema einzusetzen auf europäischer Ebene. Da sind wir vielleicht dann eher zu gutgläubig und sagen, wenn es mal Regel ist, dann ist es halt eine Regel, und ob uns das gefällt oder nicht, machen wir es halt. Ja. Ich bringe mal den Vergleich mit einem anderen Thema, auf das wir ja später dann kommen werden, nämlich bei Leases. Wir hören natürlich auch in Deutschland kritische Stimmen zu dem Leasing-Standard. Ja, das ist sicherlich nicht der bestgeliebteste Standard. Aber die Frage ist, würde man sich so weit auf die Hinterbeine stellen, als dass man sagt, das Ding ist gar nicht zu tolerieren, wir blockieren jetzt. Ja, das ist vielleicht der Unterschied unserer Unternehmen gegenüber den Französischen. Die Französischen würden sagen, irgendwann ist einfach eine Schmerzgrenze erreicht, jetzt gehen wir und schicken im Grunde genommen alle Truppenteile in Richtung Brüssel und sorgen mal dafür, dass da irgendwas passiert.
Aber vielleicht muss man der politischen Ebene auch mal klar machen, um was es hier eigentlich geht. Wo sind denn die Riesennachteile für die Versicherung? Das sind im Wesentlichen Punkte, die dann 3 Jahre später relevant werden für jede Versicherung. Also das Thema Beteiligung, SPBI-Test wegen Alternative Investments vielleicht. Aber macht das so wahnsinnig viel aus? Ich meine, das Gros der Anlagen, was bisher AFS war, bleibt für Value OCI. Dann haben wir noch das Thema Own Credit Risk auf der Passivseite für Fair Value Optionsbestände. Das dürfte auch da keine Rolle spielen. Also ich sehe nicht wirklich den riesigen Impact, der es lohnt, so eine politische Diskussion in solche dramatischen Höhen zu treiben, ehrlich gesagt. Weil die Punkte, die an IFRS 9 eine Versicherung stören, die kommen dann ja eh auf jeden zu. Ja? Also man ist quasi 3 Jahre früher dran mit den Beteiligungen, na gut, dann schwankt das halt im Verwehr ein bisschen. Also ich sehe das echt nicht dramatisch auch fürs Erscheinungsbild der Bilanz einer Versicherung, die wird sich nicht dramatisch verändern. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Ihr auch
so. Ja, und deshalb sind ja auch manche einfach gelassener. Ja? Also meines Erachtens ist die DZ-Bank gelassen. Ja? Die hat eine große Versicherung. Das ist das einzige Unternehmen in Deutschland, was als Konglomerat davon stark betroffen ist. Mein Gott. Ja? Also die sehen es nicht so dramatisch wie die Franzosen, die jetzt hier einen Riesenaufstand machen. Und wieso dann jeder das so ernst nimmt, verstehe ich nicht. Aber gut. Vielleicht können Sie da nochmal aufhellen.
Also ich glaube, ich wäre absolut bei Ihnen, wenn wir nicht auch noch von der Implementierung von IFRS 17 sprechen würden. Aber es gibt natürlich Interdependenzen zwischen den Assets und den Liabilities, die können Sie ja nicht ignorieren. Und Sie fangen schlicht und ergreifend komplett von vorne an, auch wenn es am Ende des Tages vielleicht weniger Effekte hat, als man glauben mag oder glauben machen mag teilweise auch, aber sie fangen dennoch von vorne an, durch alle ihre Assets durchzugehen, zu überlegen, wie wollen sie die eigentlich klassifizieren. Sie haben operativ, prozessual die ganze Implementierung zweimal. Das ist natürlich auch deutlich einfacher, da ein Implementierungsprojekt zu starten, als jetzt eins zu haben und dann, so Gott will, in 3 Jahren nochmal. Also,
gut, vielleicht ist auch Streckung der Projektarbeit auch hilfreich als alles auf einmal. Also, ich weiß nicht.
Ja. Ja, aber ich glaube, der Zug ist ja jetzt abgefahren. Da geht es ja nochmal überhaupt. Ich komme aber nochmal mit dem, vielleicht einfach auch nochmal eine Frage, Andreas, an dich mit diesem, was wir eben gehört hatten. Also als Kommission muss ich doch, dafür gibt es ja dann EFRAG auch am Ende, ich möchte einen Advice haben. Und da würde ich eigentlich auch sagen, da möchte ich auch alle Konsequenzen kennen und dann kann ich sie immer noch politisch einwägen. Wenn ich gewisse Dinge nicht habe, dann kann ich auch eigentlich keine Entscheidung auf Basis aller Informationen treffen. Wenn jetzt aber die Kommission schon sagt, dieses Thema Below Reporting Entity Level wollen wir nicht hören, heißt das, die haben ihre Entscheidung schon getroffen? Weil das wäre nochmal interessant, weil sie sagen, das interessiert uns gar nicht. Ich will das gar nicht hören. Ich will keine Argumente gegen meine schon getroffene Entscheidung haben. Ich würde trotzdem noch mal sagen, das Thema wird ja angesprochen im Letter. Ne? Es wird ja als Thema angesprochen, weil es wurde ja auch in die Diskussion gebracht. Und dann meine ich, sollte man auch von EFRAG die Konsequenzen reinschreiben, ob das jemand hören will oder nicht. Weil irgendwo, ich würde mit dem Argument kommen, naja Leute, von uns müsst ihr doch erwarten, dafür sind wir da, dass wir euch alle Konsequenzen aufzeigen. Sonst da weiß ich nicht, ob man da nicht nochmal, es sei denn, die Kommission hat gesagt, ich will es nicht hören, weil ich habe die Entscheidung schon getroffen. Aber dann, wenn das so wäre, dann brauchen wir hier nicht weiter diskutieren. Also dann.
Also hoffe, auch so. Da muss ich sagen, muss ich dir die Antwort schuldig bleiben. Das wäre reine Spekulation. Die Signale, die wir aus der Kommission bekommen, deuten darauf hin, dass die Entscheidung gefallen ist, dass man im Grunde genommen hier weitergehen will und dass man deswegen EFRAG nicht anhören will. Ja, dass man ganz bewusst gesagt hat, komm, haltet die Klappe, das ist nicht mehr euer Ding. Ich würde das ja auch nicht machen, wenn ich nicht im Grunde genommen tatsächlich schon meine Entscheidung getroffen hätte und befürchten müsste, dass mir die auseinandergeschossen wird. Der Grund, warum wir bei EFRAG, und jetzt sage ich mal, bei EFRAG im Präsidium zusammen mit dem Stab eher dazu gekommen sind, das nicht eingehend zu betrachten, ist, dass wir die Gefahr gesehen haben, dass wir womöglich am Ende des Tages in eine Argumentation hineingedrängt werden, dass wir sagen, das ganze Amendment ist Käse. Und das wollten wir natürlich auf keinen Fall. Sondern wir wollten schon, dass wir sagen, wenn das hier jemandem Hilfe bietet, dann soll das Ding auf jeden Fall durchgewunken werden. Wir wollten jetzt nicht in eine Diskussion hineinkommen, man hätte das Ding noch deutlich besser schreiben können und das, was da drin steht, das erfüllt bestenfalls 10% dessen, was man hätte erreichen können, wenn man tatsächlich ein oder zwei...
Im Sinne von, man hätte dann auch noch Regelungen schaffen können, below Reporting Entity Level. Okay, gut, aber da... Gut, das ist dann am Ende wirklich das Thema, wer hat in der Kommission das Sagen? Das ist schon interessant.
Also ein Franzos.
Einer nur?
Was ist denn das? Es ist einer. Die Checks and Balances gibt es halt nicht mehr, weil der Kommissar ein Brite war und der ist gebrexitet worden. Ja. Der jetzt vertretungsweise dort bestehende Lette hat eigentlich ein anderes Portfolio und hat gar nicht die Zeit, sich damit zu beschäftigen. Und das bedeutet, dass der Franzose unten drunter halt freie Fahrt hat. Und der will wahrscheinlich ein Entry-Visum irgendwann nach Paris haben. Deswegen sagt er, okay.
Es ist am Ende, und das müsst ihr da besser wissen, ich sag mal am Ende, die werden ihr Erfolg nicht abschaffen. Ich würde es trotzdem reinschreiben, weil wenn am Ende dann jemand kommt und sagt, warum habt ihr denn nicht darauf hingewiesen? Jetzt haben wir den Kladderadatsch. Denn was wollen die, wenn das wirklich kommt, wer sagt dann, wie dann zu bilanzieren ist? Da müssen ja ganz neue Regeln geschaffen werden. Da kann, ja, weiß ich, ob das dann, wer das da macht bei der Kommission. Ich würde es, ob jemand hören will oder nicht, wäre mir dann vollkommen schnuppe, ehrlich gesagt, ja.
Ja. Es kann natürlich gerade so sein, dass man sagt, vielleicht ist das der Lösungsweg, den man einschlagen kann. Man fällt politisch die Entscheidung, man will den Franzosen helfen und man wird nachher durch seinen eigenen juristischen Dienst ausgebremst und sagt, wir finden keinen Weg, euch tatsächlich zu helfen, denn der einzige Weg, euch zu helfen, wäre über einen Carve-In, das dürfen wir aber nicht, deswegen müssen wir an der Stelle sagen, ihr müsst jetzt damit leben, wie es im Augenblick aussieht. Ich halte das nicht für ausgeschlossen, dass es dann vielleicht noch darauf hinausläuft, aber dass, wenn man sich diesen Weg offen halten will, dann glaube ich, ist es in der Tat, jetzt benutze ich das Wort, das Hässliche politisch nochmal, geschickter, die Klappe zu halten und das Thema halt gar nicht erst anzusprechen.
Ich vielleicht auch, also prozessual dazu, was wir bei Tech letztes Mal im Oktober, glaube ich, dazu diskutiert haben. Also die Frage war prozessual, was mache ich in der Endorsement Advice? Da beurteile ich das, was da ist. Und da hatten wir schon das Spannungsfeld, kann ich überhaupt darüber hinausgehen? Also kann ich sozusagen Anknüpfungspunkte schon legen für Empfehlungen für mögliche Änderungen dessen, was vorliegt und diese Änderungen schon antizipieren. An ein, zwei Stellen blitzt das schon mal so auf, ne? Aber wir haben dann auch gesagt, die Franzosen haben das natürlich deutlich versucht weiter zu pushen, und zwar unisono alle drei, und da hat aber die Gruppe gesagt, also fachlich gibt es dafür überhaupt keinen Anknüpfungspunkt. Wir sehen gar nicht, warum wir jetzt darüber hinausgehen sollten und sagen, wir antizipieren schon mal mögliche Gedankenspiele, die jemand hat, was wäre ein noch besseres Amendment gewesen, so ein bisschen in die Richtung. Und um dieses Einfallstor jetzt gar nicht aufzumachen, haben wir da dann auch relativ schnell gesagt, also es war zumindest bei Tech überhaupt nicht konsensfähig zu sagen, wir bringen jetzt noch irgendwie diese vermeintlichen Gedankenspiele hier schon mit rein. Vielleicht kommt die Kommission dann nochmal zurück zu uns und kommt dann mit so einer technischen Anfrage und sagt, löst mal bitte dieses Problem für uns. Das ist aber, glaube ich, dann wäre eigentlich ein separater Prozess und dann wären wir wirklich in einer eigenen EU-Spielwiese, wo wir ja eigentlich nicht hinwollen. Und zweiter Punkt, auch rein fachlich, da waren wir schon mehrfach dran, auch selbst wenn wir diese Frage hätten, war mein Eindruck auch, wir hatten in der Gruppe keinen Konsens darüber, ob das wirklich ein IAS 8 und 10 Fall ist. Also da gab es schon Leute, die sagten, warum sollte es nicht gehen, wenn ich sozusagen über Businessmodell oder was auch immer argumentiere, zu sagen, dann macht der eine Strang Hü, der andere Hot. Warum könnte das nicht doch IAS 8 konform sein? Das heißt, auch rein fachlich ganz bis zum Ende durchgerechnet haben wir das auch nicht. Mussten wir ja auch nicht, war ja nicht gefragt, aber da haben wir schon gemerkt, also das sind schon auch Stolpersteine, die wir nicht hier in 5 Minuten mal schnell abwatschen können, und deswegen war, also zumindest auf EMBTEC auch relativ klar, diese Box machen wir nicht auf an der Stelle.
Mir reicht, es steht ja im Moment auch drin, dass man gesagt hat, die Lösung at Reporting Entity Level halten wir für richtig. Damit habe ich ja eigentlich gegenüber der Kommission schon gesagt, das ist so. Ich hätte jetzt gesagt, hätte man es noch deutlicher machen können. Ich verstehe jetzt, wenn man sagt, die Konsequenzen muss man sich auch noch darlegen. Gut. Also am Ende, wenn die Kommission sowieso schon entschieden hat, dann...
Ich denke, also wenn ich es richtig verstehe, ist es ja so, EFRAG sagt an der Stelle, das Amendment, so wie es jetzt vorgeschlagen wird, wird vollständig unterstützt und gibt den Endorsement Advice, ohne links, rechts noch irgendwelche Leitplanken oder sonstige Einschränkungen etc. zu bringen. Und damit ist das Thema ja komplett im Spielfeld der Kommission, die dann quasi ein Override machen müsste, und insofern denke ich auch, kann man EFRAG im Nachhinein wahrscheinlich wirklich keinen Vorwurf machen. Und nochmal, ich glaube wirklich, Silence an der Stelle ist kein schlechter Advice, um dann die Möglichkeit zu haben, Dinge vor allen Dingen für die Masse der Unternehmen durchzubekommen, dass man die Zielsetzung nicht aus den Augen verliert, dass nämlich genau dieser Endorsement Advice gegeben werden soll und dass man dann in der Anwendung ist.
Ich will da nur, mein Ansinn war das, je eher man die Obstacles anspricht, umso mehr Zeit gewinnt man, hoffentlich. Wenn man erstmal ruhig ist und dann gehen sie dagegen an und sagen, oh, jetzt haben wir aber ein Problem, nämlich Infos 10 oder was, und fangen jetzt auch nochmal an rumzubewerten, dann möchte ich nicht wissen, wann dann irgendwann mal endorsed wird oder so. Das war nur mein, aber gut, ich müssen wir jetzt auch nicht weiter darüber.
Ja, aber zwei reden. Punkte dazu. Einmal, Sie haben von Leitplanken gesprochen, vielleicht auch, um keine Sollbruchstellen oder ähnliches von vornherein schon anzulegen oder anzulegen, mögliche Bruchstellen. Und der Flat, ich weiß gar nicht, ob Zeitgewinn in dem Spiel was Positives ist. Denn je mehr Zeit vergeht, desto dichter sind wir an den Erstanwendungszeitpunkt und desto weniger Reaktionszeit ist eben für irgendwelche Störfeuer dabei.
Erstanwendungszeitpunkt wird durch die EU bestimmt, nicht durch das IASB. Da gibt es Verschiebungen nach hinten, haben wir ja schon Beispiel gehabt. Ja, und das befürchte ich, dass das Ding immer weiter nach hinten geschoben wird. Deswegen meine ich, Zeit ist schon wichtig.
Nur zum zeitlichen Ablauf, also du am Anfang schon was gesagt hast dazu. Also nicht nervös sein, wenn das Ding jetzt nicht im Dezember bei Tech auftaucht. Das wird, ich habe Patricia und Didier, ich hatte mit den beiden heute Morgen nochmal kurz abgestimmt. Also es wird jetzt in der gemeinsamen Sitzung im Januar dann zugemacht, das ist der Plan. Also gleich ein Tabula rasa in einer Sitzung, ist auch praktisch. So der Plan. Ja, so der Plan, deswegen ist es jetzt im Dezember noch nicht auf der Tech-Agenda, also ja, nicht nervös werden, das ist so geplant. Ja.
Aber ich glaube, unser kleines Briefchen wird jetzt wahrscheinlich eh nicht so wahnsinnig lang und umstritten werden, denke ich mal. Also wir sollten da jetzt nicht Zeitstress haben.
Ich würde auch sagen, also ich denke, wir können das relativ schlank halten. Ich glaube, der Tenor ist, man könnte sich ausmehren, aber es ist wahrscheinlich gescheiter, an der Stelle die Füße stille zu halten und zu sagen, also das, was Efrak hier dargestellt hat, scheint vollständig, scheint nachvollziehbar zu sein und wir unterstützen das und thank you very much. Ich glaube, mehr ergibt da nicht Sinn. Okay, gut, ich glaube, dann können wir das Thema soweit schließen. Vielen Dank, Frau Schmerse. Und dann gehen wir jetzt in die Mittagspause bis 1:45.